Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Emotion. Heute sprechen wir über das Thema vom Auto zum Mobilitätshaus. Das wird, glaube ich, ziemlich interessant.
Emotion, der E-Mobility Podcast. Emotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
Ich bin Jerome Brunel, außerdem mit dabei Julia Mauhardt. Grüß dich, Julia.
Hallo, Jerome.
Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Das ist der Geschäftsführer Christoph Golbeck vom Mobilitätshaus. Grüß dich, Christoph. Hi.
Hallihallo.
Wir sprechen heute eigentlich über eine Entwicklung, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich von einem, sage ich mal, völlig normalen Autohaus hin zu einem Mobilitätshaus. Wann hat denn diese Entwicklung in Berlin begonnen?
Wir haben 2021 nach relativ langer Planungsphase unser Mobilitätshaus gegründet. Das Autohaus gibt es schon seit 1982 und das hat seine Wurzeln in der DDR.
Okay, und was habt ihr vorher für Autos verkauft? Also welche Marke oder wart ihr nicht markengebunden?
Es war zunächst der Trabi, DDR halt. Und dann war es VW und Audi, ein Händlervertrag, der dann aber Ende der 90er Jahre auch schon wieder auslief. Seitdem sind wir ein freier Gebrauchtwagenhändler gewesen.
Und ihr habt euch entschieden, euch zu wandeln von einem Auto zu einem Mobilitätshaus. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Autohaus und einem Mobilitätshaus?
Das Autohaus, das hat Basis zwei Wertschöpfungsketten. Das ist der Verkauf und die Reparatur von Autos, der Verkehrsträgerauto. Unser Mobilitätshaus hat einen breiteren Ansatz. Wir verstehen Mobilität deutlich größer und können deswegen auch neue Wertschöpfungsketten im Autohaus erschließen. Es geht um Lastenfahrräder, um Pedelecs, um Mikromobilität. Die Liste wäre endlos.
Das hört sich nach viel Arbeit an. Warum macht man das?
Wir leben in einer Welt der planetaren Grenzen. Wir leben auch zugleich inzwischen in der Polykrise. Und hier ist es interessant, dass 20% der Emissionen in Deutschland auf den Verkehr zurückgehen. Je nach Rechenart vielleicht sogar 25%. Mobilität als neue Mobilitätskultur zu verstehen, vielleicht nicht nur als Verkehrswende. Und von der Verkehrswende im größeren Verständnis sind wir auch noch weit entfernt, könnte also wirklich an den Gesamtemissionen und damit auch an den planetaren Grenzen, die wir zu deutlich bisher überschreiten, einiges verändern. Daher glauben wir, Autohäuser müssen zu Transformationsagenturen für die Verkehrswende werden.
Sehen das die anderen Autohäuser auch so? Oder müsst ihr da viel Überzeugungsarbeit machen?
Das ist in der Tat keine leichte Frage. Aber wenn man eine einfache Antwort geben würde, dann hieße die Nein, die anderen Autohäuser sehen das mehrheitlich nicht so.
Das heißt, sie brauchen Unterstützung. Ihr habt im Prinzip Vorreitercharakter, so kann man das sagen. Und habt sozusagen eure Transformation ja schon hinter euch. Und ihr beratet auch Autohäuser, wie sie ihren Weg in die Transformation begleiten?
Das ist ziemlich genau richtig, Julia. Wir haben eine Pilotphase und eine Phase, in der wir jetzt inzwischen in die Skalierung unserer Aktivitäten gehen. Die Pilotphase, die wird nie abgeschlossen sein. Unser freier Kfz-Meisterbetrieb mit zwei Standorten im Berliner Norden kann auch noch ganz, ganz lange weitere Transformationsimpulse vertragen. Wir sind aber trotzdem bereits in die Phase eingetreten, in der wir entlang von 10 Mobilitätsberatungsbausteinen Autohäuser mit auf diesen Weg nehmen, den wir inzwischen seit 2021 Gründung des Mobilitätshauses eingeschlagen haben.
Das bedeutet aber erstmal, dass ein Autohaus erstmal die Entscheidung treffen muss, ich möchte gern ein Mobilitätshaus werden. Das heißt, da muss ja erstmal die Idee entstehen, in diesem Autohaus zu sagen, okay, wir machen jetzt alles anders. Und da kann ich mir vorstellen, das ist nicht so ganz einfach.
Für mich klingt das zu schwarz-weiß. Mhm. Das kann man so darstellen. Natürlich ist es immer am besten, wenn der Inhaber, die Inhaberfamilie oder das mittlere Management sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, wie Jerome, du das gerade angedeutet hast. Aber es kann auch ein gradueller Prozess sein. Mehr Elektroautos im Sortiment, das eine oder andere Werkstattersatzfahrrad dabei zu haben, und viele, viele weitere Schritte, die wir auch empfehlen können. Wenn wir solch einen Beratungsauftrag erhalten, können auch ein Weg in diese Richtung sein, um solch eine Entscheidung vorzubereiten.
Du hast auch das Thema Mobilitätsbausteine genannt. Magst du da mal drauf eingehen, welchen Welche 10 Punkte hast du sozusagen als Plan für Autohäuser, die sich wandeln wollen?
Mit Blick auf unsere Uhr würde ich jetzt nicht alle 10 vorstellen und erläutern, aber lasst uns doch mal den ersten, zweiten und den letzten definieren. Der erste wäre also die Endkundenberatung, der B2C-Bereich. Also zum Beispiel die Frage, ob in der Innenstadt von Berlin eine Familie auf ihr Auto ganz verzichtet und auf bestimmte Sharing-Konzepte umstellt oder im ländlichen Raum das Zweitfahrzeug auf Elektro gestellt wird. Die Vielfalt der Möglichkeiten innerhalb dieses ersten Mobilitätsberatungsbausteins Endkundengeschäft ist endlos. Der zweite wäre dann der Bereich der Geschäftskunden, B2B. Und der letzte, weil es keine Verkehrswende geben wird ohne Energiewende, ist auch eine konsequente Energieberatung im Autohaus. Das ist an vielen Stellen eine Sache, die vielleicht inzwischen schon am häufigsten umgesetzt ist. Neben dem eigentlichen Elektroautogeschäft in vielen Autohäusern auch üblich, dass man zumindest Informationen zum Einfamilienhaus, der Solaranlage und dem Elektroauto aus einer Hand bekommt. Das breitflächig in alle Autohäuser Deutschlands, von denen es immerhin um die 40.000 gibt, zu tragen, wird einen entscheidenden Booster in Richtung Energie- und Verkehrswende bedeuten. Und damit haben wir 3 von 10 Mobilitätsberatungsbausteinen gehört.
Magst du mal einschätzen, ob vielleicht im ländlichen Raum oder ich sag mal im Speckgürtel Berlin oder Berlin-Stadt da ein Unterschied ist? Also ich kann mir vorstellen, im ländlichen Bereich ist das Auto so, dass die heilige Kuh, die unverzichtbar ist. Und in der Stadt, also je näher ich Berlin City komme, sozusagen, ist es eher ein notwendiges Übel und eigentlich eine Last, ein Auto zu haben.
Du sprichst auf einen Themenbereich an, wo aus meiner festen Überzeugung oder auch in der Branchen sich 3 verschiedene Räume zunächst unterscheidbar sind. Das ist einmal der städtische oder urbane Raum, der suburbane Raum und das ländliche Markteinzugsgebiet. Wir haben eine Situation, in der für jede dieser 3 unterschiedlichen Markteinzüge unterschiedliche Antworten notwendig sind, damit Autohäuser auf dem Weg in Richtung Mobilitätshaus, Verkehrswende oder Transformationsagentur, die Worte sind hier gar nicht so wichtig, wie das Handeln, unterschiedliche Angebote machen müssen. Wir können definitiv natürlich schneller in dem Bereich der Fahrradmobilität Beratungsangebote machen, die dann am Ende vom Kunden auch gekauft, gemietet oder in einer anderen Weise der Nutzung zugeführt werden. Die können wir eher machen, wenn die Distanz kurz ist. Wenn die Distanzen länger werden, dann brauchen wir wieder andere Verkehrsträger. Also meine Antwort war schon etwas länger, aber es war noch die sparsamste Möglichkeit, Julia, darauf hinzuweisen, dass wir uns dann wirklich die Kontextbedingungen in den jeweiligen Autohausgebieten vor Ort anschauen müssen, weil es sind unterschiedliche Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland.
Ich kann mir ja vorstellen, also zum Beispiel in Berlin dürfte es schwieriger sein, seine eigene Energie herzustellen mit Solar, weil man vielleicht im Mietshaus wohnt, höchstens mal vielleicht ein Balkonkraftwerk anbringen kann und dann auch schon wieder Ärger mit den Nachbarn hat. Hier auf dem Land ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil viele eben nicht im Mietshaus wohnen, sondern eben im Eigenheim, im Reihenhaus, so wie ich oder Ähnliches haben und dann eben aufs Dach gehen können und dort eine Solaranlage bauen können, die sich dann auch lohnt. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Bereichen dann doch relativ groß sind. Und was mir auch aufgefallen ist in den vergangenen Jahren, ich habe ja hier die Veranstaltung in Horb gemacht, dieses E-Auto-Treffen, da habe ich natürlich auch mit den Autohäusern zusammengearbeitet oder habe es versucht und habe dann auch sehr oft gemerkt, dass man da gegen Wände rennt. Also dass die da eben nicht so offen dafür sind, sondern dass da einfach große Widerstände sind. Da sind halt nun mal Leute, die haben Automechaniker gelernt, weil sie es halt toll finden, so einen Motor zu reparieren. Elektromotoren werden eher nicht repariert, sondern ausgetauscht zum Beispiel. Das heißt, die Widerstände sind da relativ groß. Wie macht man das dann als Mobilitätshaus, diese Widerstände ja abzubauen, Stück für Stück? Oder sind wir jetzt ein Stück weiter und das hat sich geändert? Weil ich muss auch zugeben, diese Kontakte, die ich da hatte, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Vielleicht hat sich da jetzt einiges geändert, was ich ja hoffe.
Ich glaube nicht, dass sich so viel geändert hat.
Ach, schade.
Wir haben also eine Situation, in der man, was du berichtet hast, mit 3 Worten zusammenfassen kann. Benzin im Blut.
Ja.
Meine Mitarbeiter, viele meiner Kunden haben Benzin im Blut. Das ist wie so ein geflügeltes Wort geworden, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahrzehnten, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und dahinter steht ein Phänomen. Das ist der innere Schweinehund. Wenn man es weniger tendenziös ausdrücken will, dann ist es das englische Wort Mindset. Es ist unsere Geisteshaltung, die wir hier verändern müssen. Weil wenn sich Mobilitätsexperten treffen, wir relativ zügig darlegen können, dass es für jede fast jede denkbare Mobilitätssituation, also eine Anforderung an unsere Mobilität, intermodale Antworten gibt, die entweder sehr ressourcenschonend oder häufig inzwischen auch ressourcenneutral sein können. Wenn dann aber der Mensch mit dem Sportauspuff oder die Dame mit dem großen Kleiderschrank im Kofferraum oder um ein drittes Beispiel zu nennen, die Familie, die jedes Wochenende ihre Yacht über die Alpen ziehen will und deswegen den großen Diesel-SUV betreibt. Wenn die dann mit ihren vorgefassten Meinungen ins Autohaus kommen, dann ist das aus meiner Sicht eine sehr einseitige Mindset-Position. Bereits das Adjektiv würde ich aber in einem anderen Gespräch schon wieder relativieren und streichen, weil unser Angebot versteht sich als diskriminierungsfreie Beratungsleistung. Wir nehmen diese Bedürfnisse ernst. Wir wollen darauf reagieren, nicht indem wir sagen, du und was dann dahinter kommen kann, sondern indem wir ermächtigen, indem wir zeigen, was möglich ist. Man kann das Boot mit einem Elektroauto über die Alpen ziehen, wenn es denn dann mal soweit ist. Man kann dafür aber meiner Meinung nach in den nächsten Jahren auch einen Dieseltransporter benutzen, erst recht, wenn der moderner Bauart ist. Aber es geht doch um die 30 Kilometer, die wir uns jeden Tag im Schnitt in Deutschland bewegen. Es geht doch um die kurzen Distanzen, wenn der Benzinmotor nachgewiesenermaßen auf den ersten 2 Kilometern die höchsten Emissionsanteile hat. Wir haben eine Situation, wo so viele Möglichkeiten bestehen mit Wetterschutz für verschiedene Wettersituationen, im Winter anders als im Sommer, aber auch wenn man mit 2, 3, 4 oder dann doch häufig mit sich alleine im Auto unterwegs ist oder eben vielleicht auch mit dem Fahrrad morgen, mit dem Mikromobil oder mit dem Elektroauto, das eine geringere Reichweite hat, weil auch die Größe der Batterie natürlich um den Umweltvorteil sehr stark entscheidet. Ich habe jetzt eine sehr lange Antwort gegeben. Ich hoffe, das war spannend für euch.
Absolut.
Und bin gespannt auf die nächste Frage.
Ich bin anfangs mal mit der Elektromobilität und der Renault Zoe groß geworden. So, und das Thema war, wie kann man denn nur so ein Fahrzeug bauen? Das schafft ja noch nicht, also schafft gerade den Alltag, aber das schafft ja nicht mein normales Mobilitätsbedürfnis. Und dann ist Renault hingegangen und hat gesagt, gut, dann kannst du eben neben der Renault Zoe, die du bei uns gemietet hast oder gekauft hast, je nachdem, kannst du dann quasi für 3 Wochen in unser Autohaus kommen und sagen, so, und für deine, was auch immer, Urlaubsfahrt, für sonstige Bedürfnisse, die du sonst hast, kannst du dir jedes andere Auto, was wir hier im Autohaus haben, etwas anderes mieten, leihen, was auch immer, und hat damit den Anreiz geschafft, die 95% mit der Zoe zu schaffen, mit dem Kleinwagen, und dann die restlichen 5 sozusagen mit dem Auto der Wahl dann zu schaffen. Ist es dann tatsächlich auch ein Modell, was du berätst und sagst, gut, das Mobilitätsverhalten ist zu 95% dies und jenes und 5% kannst du eben abdecken mit, spielt dabei auch Mieten und Kaufen ein Thema, oder ist das eher so klassisch wie im Autohaus, das, was ich rausgegeben habe, muss dann auch verkauft sein?
Es ist so vielfältig wie unsere Welt. Wir leben in einer offenen und inklusiven Welt, in meiner festen Überzeugung, auch wenn sich viele, auch politische Bewegungen inzwischen enger und engstirniger zeigen. Wenn wir aber über Mobilität sprechen, Julia, dann ist es genauso, wie du sagst, und noch viel, viel mehr ist möglich. BMW hat exakt das gleiche Angebot gemacht wie Renault. Und es ist inzwischen wieder eingestellt worden. Wir haben eine Situation, wo ein Autohaus aber vielleicht auch zu einem Jelbi-Stützpunkt in Berlin werden kann. Ich habe da lange mit der BVG drüber verhandelt, ein Carsharing-System, das anbieterübergreifend in Berlin aufgebaut wurde und inzwischen in vielen Mittel- und Großstädten in Deutschland vergleichbar existiert. Wir haben eine Situation, wo aber auch die Werkstattersatzmobilität mal was anderes sein kann als der typische Kleinwagen oder vielleicht sogar das größere Fahrzeug. Wir müssen definitiv, das war ein Kerngedanke deiner Frage, Julia, über Nutzung anstatt über Eigentum sprechen, wenn wir über neue Mobilitätskulturen sprechen. Und die Frage, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, liebe Hörerinnen und Hörer, ist, ob es genug Transformationsagenturen gibt, in denen solche Gedanken schon frei entfaltet werden in Deutschland bis heute. Ich komme zu der Antwort, dass das Nein ist. Wir haben nicht genug Orte, an denen für solche neuen Mobilitätsmöglichkeiten sensibilisiert wird. Und es ist geradezu ideal, Autohäuser zu solchen Mobilitätsagenturen weiter zu ermächtigen. Wir reden von einer ganz engmaschigen Verknüpfung von Individualmobilität und Autohaus, Kfz-Werkstatt oder anderen Agenturen, die in diesem sogenannten Automotive Aftermarket zu Hause sind. Wir haben hier Vertrauenskapital für Mobilität. Wenn der Werkstattmeister, wie viel Benzin er auch immer im Blut haben mag, für Intermodalität ermächtigt, dann bekommen wir Menschen auf diese Reise in Richtung Verkehrswende mitgenommen.
Ich meine, dadurch ist ja auch die Bindung zwischen den Kunden und den Autohäusern auch deutlich enger, denke ich, was ja durchaus ein Vorteil sein kann für das Auto beziehungsweise dann eben Mobilitätshaus. Jetzt ist es natürlich so ein Mobilitätshaus oder Autohaus muss ja Geld verdienen. Du hast es ja am Eingangs gesagt, die verdienen ihr Geld damit, dass sie Autos verkaufen und dass sie diese auch dann möglichst häufig reparieren, um Geld zu verdienen. Wie sieht's denn dann im Mobilitätshaus aus? Also womit verdient ein Mobilitätshaus dann sein Geld? Auch durch Verkauf, Beratung und Reparatur oder wie läuft das da ab?
Nach wie vor ist unser Brot- und Buttergeschäft die Reparatur von Kraftfahrzeugen mit einem Verbrennermotor. Mhm. Wir haben erste Elektrofahrzeuge, wie andere Autohäuser auch, im Portfolio. Unsere Kunden kommen mit dem Tesla oder mit dem VW ID3. Wir haben aber im Mobilitätshaus eben auch all die anderen Möglichkeiten bereits umgesetzt. Es gibt die Pedelec-Reparatur. Mit Partnern verkaufen wir alle möglichen Fahrradsorten, egal ob mit einer Spur, mit zwei Spuren, mit drei Spuren oder auch in einigen Fällen mit vier Spuren. Der Hopper aus Hamburg ist hier ein schönes Beispiel. Wir sind aber gerade auch im Servicing für Flottenkunden inzwischen unterwegs. Das darf gerne mehr werden, aber wenn du ein Schwerlastenfahrrad bewegst, das vielleicht eine Vierteltonne Zuladungskapazität hat und im geladenen Zustand dann auch fast eine halbe Tonne wiegt, und das havariert irgendwo auf der Straße. Das reicht schon, wenn es einen Platten hat. Mhm. Dann ist der Anbieter dieses Schwerlastenfahrradverkehrs, zum Beispiel Lieferdienste in Berlin, dringend darauf angewiesen, dass man auch vor Ort den Service sicherstellt. Und da sind einfach Autohäuser ganz ideal für positioniert. Wir haben das Ganze in den letzten Jahren, wie ich es berichtet habe, erprobt. Und zeigen anderen Autohäusern, wie man mit solchen Wertschöpfungsketten auch Erträge erzielen kann.
Jetzt habe ich mir gerade mal nochmal eure Webseite angeschaut. Da steht E-Roller, Lastenfahrrad, E-Auto, Service, Ladelösung und so weiter und so weiter. Und dann habe ich überlegt, naja, also das beschreibt eigentlich ganz gut meine persönliche Mobilität. Ich habe mein E-Fahrzeug, im E-Fahrzeug hinten drin habe ich meinen E-Roller drin. Dann kann ich nämlich zum Beispiel nach Stuttgart fahren und kurz vor Stuttgart kann ich dann umsteigen auf den E-Roller. Dann brauche ich nicht in die Stadt fahren mit dem fetten Auto. Ich kann zu Hause, Solar habe ich da. Ich habe ein E-Bike, mit dem ich dann rundherum fahren kann, auch ab und zu mal zur Arbeit, wenn das Wetter entsprechend ist. Ich bin doch ideal für euch, oder? Ich kann eigentlich mein eigenes Mobilitätshaus aufmachen.
Das darfst du gerne tun. Wir beraten dich dabei, wie das am besten geht. Okay. Wir haben aber gleichzeitig natürlich auch viele Kunden, wir hatten ja über Benzin im Blut, über Mindset, über Glaubenssätze, über den inneren Schweinehund bereits gesprochen, die sich so weit noch nicht weiterentwickeln konnten, die einfach bisher ihre Mobilität anders organisieren. Bestes Beispiel bei uns an einem der Filialstandorte vor der Haustür gibt es eine sechsspurige Einfallstraße. Die ist im Prinzip bis auf die Zeit zwischen 20 Uhr und 4 Uhr, also abends zu sehr früh am Morgen, immer mit Stau verstopft. Und wenn ich mir dann angucke, dass dort nur eine Person im Auto sitzt, in sehr vielen Fällen, dann brauchen wir uns über Autozählung und über statistische Durchschnitte nicht unterhalten. Wir wissen, das passiert in sehr, sehr vielen Großraum- und Großstadtsituationen ähnlich. Und diese vielen Autofahrer, die zum Beispiel bei mir am Kundendiensttresen stehen und sagen, nee, also U-Bahn fahren würde ich nie, da werde ich ja krank. Oder die sagen, es mit dem Fahrrad, das habe ich auch von meinem Arzt gehört, das ist gar nicht so schlecht, aber das mache ich nicht. Diese Menschen mitzunehmen und wirklich in einer ermächtigenden und diskriminierungsfreien Perspektive Alternativen aufzuzeigen, das ist unser Schwerpunkt. Und bei allem Respekt für dein Mobilitätsverhalten, Jerome, aber so wie du das beschrieben hast, auf dem Weg in die Innenstadt von Stuttgart machen das eben bisher noch sehr, sehr weniger Menschen.
Aber es wäre der bessere Weg, meiner Meinung nach.
Und dann sind wir im Bereich des Normativen und genau das versuchen wir im Autohaus und im Mobilitätshaus auch zu vermeiden, obwohl ich dir da sofort zustimmen würde. Aber das bin ich persönlich, Christoph, der schon 120.000 Kilometer Fahrrad gefahren ist. Vielen Menschen geht es da anders.
Also ich werde ja oft angesprochen darauf, soll ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen? Wie machst du das? Weil ich ja jetzt schon seit 2014 oder so elektrisch unterwegs bin, also seit über 10 Jahren. Da kommen natürlich viele Menschen auf mich zu und fragen mich. Aber da mache ich es eigentlich ähnlich. Ich frage erstmal, ja, was hast du denn für eine Anwendung? Also wozu brauchst du denn das Auto? Also was machst du denn damit? Und wenn dann bestimmte Dinge kommen, dann sage ich durchaus auch mal, okay, bei dir stimmt's noch nicht so ganz, was elektrisch betrifft. Da würde ich dir jetzt nicht ein Elektroauto empfehlen. Aber wenn du jetzt ein neues Auto brauchst, dann bitte kein neues, sondern kauf dir einen gebrauchten erstmal für die nächsten Jahre, damit wir dann in ein paar Jahren, 2, 3 Jahren gucken können, ob es dann passt. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sofort sagt, oh, du musst unbedingt Elektroauto kaufen. Wobei das in der letzter Zeit natürlich immer seltener geworden ist, dass ich so geraten habe. Aber was ich damit sagen will, ich bin jetzt auch nicht so der Ideologe, der sagt, du musst unbedingt elektrisch fahren, wenn es gar nicht zu demjenigen passt, weil dann wird er ja auch nicht glücklich damit. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja alle glücklich sein. Aber natürlich passt das in immer mehr Fällen. Jetzt braucht ihr, wenn ihr beratet, ja auch Berater. Woher holt ihr die? Bildet ihr die selber aus oder wie macht ihr das?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben definitiv die eigenen Leute im Haus. Vielleicht nochmal so ein ganz idealtypischer Moment, in dem Kunden sich anders entscheiden in der Mobilität, wie wir sie bisher beschrieben haben. Das ist der Moment, wo sie ihr Auto zur Hauptuntersuchung vorstellen und dann eine Mängelliste bekommen und einen 4-stelligen Betrag, der vielleicht den sogenannten Werterhalt des Fahrzeugs übersteigt. Der müsste rein repariert werden, dann bekommt es wieder die nächsten 2 Jahre die Hauptuntersuchung. In dem Moment kann ich keine externen Berater oder nur in sehr eingeschränktem Ausmaß in diese Mobilitätsberatungssituation reinholen. Im Gegenteil, ich muss den Werkstattmeister, die Person, die im Autohaus bisher eben strengstens empfohlen hätte, entweder das neue Auto zu kaufen oder die Reparatur vorzunehmen, diese Person muss ich ermächtigen, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. In anderen Bereichen, mit Blick auf die Uhr, würde ich dir aber vielleicht auch eher im nächsten Podcast erläutern, haben wir dann die Möglichkeit, Berater wie die Julia ins Boot zu holen, wo zum Beispiel der Inhaber des Autohauses oder das mittlere Management, das sind dann die Beratungsbausteine 4, 5 und 6 sinnvoll für, sich entsprechend mit ihrem Vorwissen in Stellung bringen können. Weil das können wir im Mobilitätshaus nicht alleine leisten und auch nicht in der ganzen Region im Dachraum vorhalten.
Ich hätte da tatsächlich noch eine Idee, die wahrscheinlich noch kein Mobilitätshaus drin hat. Ich bin ja leidenschaftliche Fußgängerin und benutze also nicht nur den Kopf, überhaupt loszugehen. Also die Frage, treffen wir uns heute online oder muss ich überhaupt raus? Das ist die erste Frage, die ich stelle. Und dann benutze ich gerne eigentlich am liebsten meine Füße und dann meine Schuhe und weiß nicht, was ich an Kilometern auf meinen Stiefeln schon habe, die sind eigentlich tot repariert und schon 100-mal irgendwie, ja, so. Wo mein Schuster dann auch immer schon die Hände vor den Kopf schlägt und sagt, naja, gut, mache ich dann nochmal. Das wäre sozusagen der erste Ansatz, weil das ist unsere natürlichste Mobilitätsform. Also im Prinzip sind wir erstmal faul, auch wenn es jetzt erstmal schwierig klingt. Wir wollen eigentlich erstmal gar nicht weg und dann können wir aus gesundheitlichen Gründen auch gerne mal das benutzen, was wir, naja, so am Körper haben. Und dann, das wird nämlich am wenigsten repariert, das erhält sich nämlich von alleine und jede Zelle tauscht sich nach 7 Jahren dann doch mal automatisch aus. Insofern auch die Hornhaut, da können wir gerne nochmal in einen anderen Podcast gehen, aber ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen. Aber diese ganzheitliche Beratung, die ganzheitlichen Fragen auch in einem Mobilitätscheck einfach mal anzugehen und jeder hat ja so seine eigenen Bedürfnisse. Die Bahn haben wir jetzt heute noch gar nicht erwähnt. Also im Prinzip kann man auch ein Deutschland-Ticket oder was auch immer verkaufen, wenn man das gerne möchte im Mobilitätshaus. Also die Bandbreite ist ja so individuell auch wie die Mobilität an sich.
Ich habe euch ja bereits ins Boot geholt, dass ich nur die Schritte 1, 2 und 10 kurz ein bisschen näher darstellen konnte. Und das war ja auch nur der Teaser für den jeweiligen Baustein. Ja, natürlich, wir können über Schiffe sprechen. Wir können, und das ist nicht falsch, wenn jemand auf der Wasserseite eine gute Anbindung zu seinem Arbeitsort hat. Und hat er vielleicht dann schon mal über ein solarbetriebenes Boot nachgedacht. Und wir können über jeden anderen Verkehrsträger sprechen. Ich will hier vielleicht so ein bisschen abschließen mit dem Hinweis auf den VCD, der lange Jahre den Claim hatte, so viel Auto wie nötig, so wenig Auto wie möglich. Und das ist es eigentlich, wenn man sich dann so Sachen nochmal bewusst macht, wie viel Ressource auch wirklich durch die Gegend gefahren wird, wenn ein durchschnittliches Auto heutzutage bewegt. Wir müssen dann über Rebound-Effekte sprechen. Wir müssen im Schnitt der letzten Jahrzehnte darüber sprechen, dass wir nicht mehr 30 Millionen Fahrzeuge, nur PKWs auf der Straße haben, wie noch 1990, nachdem die beiden Seiten von Deutschland wieder vereinigt wurden, sondern 49,89 Millionen, so nach meinem letzten Stand. Also fast eine Verdoppelung in 30 Jahren, plus minus. Das ist eine Situation, wo wir wirklich ganz dringend, Julia, über Fußgängerverkehre sprechen müssen, weil das war ja gerade auf Schusters Rappen dein Hinweis auf die Schuhe.
Wobei man schon ein bisschen verzweifeln kann, wenn man die aktuelle Politik sieht, wenn man zum Beispiel sieht, dass Flugbenzin billiger wird, aber das Deutschlandticket teurer. Aber das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Das war Christoph Golbeck. Er ist Geschäftsführer des Mobilitätshauses in Berlin. Dankeschön für deinen Besuch und das werden wir sicher mal in naher Zukunft wiederholen. Ne?
Sehr gerne.
Julia Mauerhardt war auch heute dabei und wir hören uns in einer Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Auf Wiedersehen.